SRF 1.
Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die Schweizer Maschinenindustrie hat zwar wieder mehr Aufträge, aber die zahlen sich noch nicht aus. Nach dem Erdbeben in der japanischen Region Fukushima geben die Behörden Entwarnung. Auch die AKW-Betreiberin sagt, nichts passiert.
Ja, das glaubt hier natürlich niemand mehr. Sobald TEPCO erklärt, alles sei unter Kontrolle, dann fragen natürlich alle, stimmt das wirklich?
Berechtigte Zweifel, so unser Mann in Tokio. Dann Armut in der Schweiz.
Sie haben einmal nur ein paar Schuhe, dann kaufst du eins für 60 Franken. Und der Sohn macht, Mami, die Schuhe musst du nicht kaufen, die sind zu teuer. Und das tut weh.
Eine betroffene Frau erzählt. Und wir reden über Auswege im Tagesgespräch um 1. Und nach heftigen Protesten überarbeitet die türkische Regierung ein Gesetz, das Sexualstraftäter hätte davonkommen lassen. Wie ist das zu werten? Rendezvous heute Mittag mit Brigitte Kramer. Die neuesten Exportzahlen zeigen, wer in der Schweiz Maschinen und Elektronik herstellt, der hat nach wie vor Mühe, seine Produkte im Ausland zu verkaufen. Zwar kommen wieder mehr Aufträge rein, doch die bringen noch kein Geld. Andi Lüscher.
Die Maschinen- und Elektroindustrie ist nach der Pharmabranche die zweitwichtigste für die Schweiz. Wenn es ihr schlecht geht, hinterlässt das tiefe Spuren. Nun lautet die nüchterne Bilanz 6% weniger Exporte im Oktober, wobei die Maschinenproduzenten deutlich stärker betroffen sind als die Elektronikhersteller. Werkzeuge, Pumpen, Wärme- und Kältetechnik, aber auch Textilmaschinen – sie alle waren im Ausland weniger gefragt als noch im Vorjahr. Die neuesten Zahlen mögen auf den ersten Blick überraschen, hatte es doch erst im Sommer noch geheißen, es gebe Lichtblicke, das Schlimmste sei überstanden, die Aufträge hätten zugenommen. Aber diese Aufträge schlagen sich in den Oktoberzahlen noch nicht nieder, denn in der Maschinenindustrie dauert es in der Regel 6 bis 9 Monate, bis die Waren produziert und ausgeliefert werden. Somit gibt es für diese Aufträge erst im neuen Jahr Geld. Die Ausgangslage bleibt jedoch auch dann schwierig. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen berichten von Problemen, von Umstrukturierungen, von Umsatzeinbußen. Immer wieder genannt wird der starke Franken, der hiesige Produkte im Ausland teuer macht. Problematisch auch die Lage in Ländern wie Brasilien, der Türkei, Russland und Indien, wo das Geld fehlt für Investitionen. Die Schweizer Maschinen- und Elektroindustrie ist noch lange nicht über den Berg.
Nun zu Andrea Abbühl mit weiteren Meldungen.
Im letzten Jahr hat die Polizei in der Schweiz 14'000 Mal wegen häuslicher Gewalt interveniert, im Schnitt täglich 40 Mal. Männer sind dabei häufiger Täter, Frauen Opfer. 3/4 der Opfer von häuslicher Gewalt waren Frauen. Von den Beschuldigten waren 4 von 5 Männer, wie das Eidgenössische Büro für Gleichstellung von Frau und Mann mitteilt. 36 Menschen wurden 2015 bei häuslicher Gewalt getötet, darunter 8 Kinder im Vorschulalter. Die Wettbewerbskommission erhebt Beschwerde gegen das Tessiner Gesetz über die Gewerbebetriebe. Dieses sieht seit dem 1. Februar dieses Jahres vor, dass Nicht-Tessiner Handwerksbetriebe ein Zulassungsgesuch einreichen müssen, wenn sie im Tessin wirtschaften wollen. Das Gesetz soll unter anderem Lohndumping und Schwarzarbeit durch italienische Unternehmen unterbinden. Laut Ansicht der Wettbewerbskommission verstößt dies jedoch gegen das Bundesgesetz über den Binnenmarkt. Der Grund, das Tessiner Gesetz über die Gewerbebetriebe beschränke den Marktzugang auch für Schweizer Firmen außerhalb des Kantons Tessin. Das Tessiner Verwaltungsgericht muss nun die Beschwerde beurteilen. Der Gütertransport in der Schweiz verlagert sich weiter von der Straße auf die Schiene. Nach Angaben des Bundesamtes für Statistik wurden im letzten Jahr 61% der Gütertransporte über das Straßennetz abgewickelt, fast 2% weniger als im Vorjahr. Über das Schienennetz wurden fast 40% der Transporte abgewickelt. Das entspricht hingegen einem Anstieg von etwa 0,7%. In der Schweiz ist weniger Bier getrunken worden. Der Absatz sei zwischen September 2015 und September 2016 um 0,6% gesunken im Vergleich zum Vorjahr, schreibt der Schweizer Brauereiverband. Damit wurden gut 4,6 Millionen Hektoliter Bier getrunken. Hauptgrund für den Rückgang sieht der Brauereiverband im nasskalten Frühling 2016 und auch der Sommer sei weniger heiß gewesen als 2015. Bei einem Unfall eines Militärfahrzeuges in Schwyz sind heute Morgen mehrere Personen verletzt worden. Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage eine Online-Meldung des Boten der Urschweiz. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. In Ägypten hat das höchste Gericht die lebenslange Haftstrafe gegen den ehemaligen Präsidenten Mohamed Mursi aufgehoben, nachdem es vor einer Woche bereits das Todesurteil annulliert hatte. Das teilte das Gericht mit. Nun muss der Prozess wegen Spionage neu aufgerollt werden. Ägyptens erster frei gewählter Präsident wurde 2013 nach Massenprotesten gegen ihn vom Militär gestürzt. Das Wetter. Bis morgen Abend ist es im Norden mehrheitlich bewölkt mit sonnigen Abschnitten und meist trocken. Die Temperatur liegt bei rund 11 Grad. In den Alpen erreicht sie mit stürmischem Föhn 20 Grad. Im Süden fällt ergiebiger Regen bei 10 Grad.
Am Morgen in der Frühortszeit sind die Menschen in der japanischen Region Fukushima von einem Erdbeben der Stärke 7,4 geweckt worden. Rund ein Dutzend Menschen wurde verletzt, Schulen und der Flughafen wurden sicherheitshalber vorübergehend geschlossen. Das Beben hatte Wellen von etwa 1,5 Metern ausgelöst, weniger hoch als befürchtet. Ich habe den Journalisten Martin Fritz in Tokio gefragt. 7,4, das klingt nach einem starken Beben. Trotzdem hat es offenbar keine größeren Schäden gegeben.
Ja, diese Zahlen sind immer schwer zu interpretieren. Das Erdbeben vor 5 Jahren hatte eine Stärke von 9, das war also wesentlich stärker. Die Japaner geben die Stärke von Erdbeben mit einer anderen Skala an. Dieses Beben hatte eine Stärke von schwachen 5. Das bedeutet, dass Gegenstände umfallen und dass man sich nicht mehr so gut bewegen kann auf dem Boden. Das Beben vor 5 Jahren hatte eine Stärke 7, das bedeutet maximale Zerstörung. Da sieht man schon den Unterschied.
Trotzdem, man hat das Beben bis nach Tokio gespürt. Dort leben Sie. Wie haben Sie das Erdbeben heute früh erlebt?
Ja, das war kurz vor 6 Uhr. Da schlafe ich normalerweise noch. Da wurde ich dann geweckt durch dieses sehr langgezogene, heftige Beben. Da macht man sich schon einige Sorgen und die Erinnerungen kommen zurück an von vor 5 Jahren. Aber als es dann aufgehört hat, da wusste ich, das ist nicht vergleichbar.
Im AKW Fukushima, in dem es 2011 zur Katastrophe gekommen ist, fiel vorübergehend die Kühlung in einem Abkühlbecken für hochradioaktive Brennstäbe aus. Ist auch dort alles in Ordnung?
Diesmal war der Tsunami etwa 1 Meter hoch und hat also nichts zerstört an den elektrischen Anlagen. Der Fehler mit dem Kühlbecken war offenbar durch die Erschütterungen ausgelöst. Das Ganze übrigens nicht im AKW Fukushima Daiichi, das vor 5 Jahren zerstört wurde, sondern im Fukushima Daini-Kraftwerk. Das ist etwa 12 Kilometer weiter südlich, gehört auch zu TEPCO. Aber alle Reaktoren sind abgeschaltet.
Hätte es auch schlimmer kommen können bei einer Höhenflutwelle oder ist man dieses Mal besser vorbereitet?
Also man hat natürlich das AKW Fukushima Daiichi besser geschützt gegen einen Tsunami. Also eine Welle wie vor 5 Jahren, die würde heute eher gebrochen werden. Es gibt entsprechende Dämme und Mauern jetzt. Aber grundsätzlich ist die Gefahr natürlich weiter groß, weil das Kraftwerk im Prinzip auf Meereshöhe steht und durch jeden starken Tsunami gefährdet ist.
Die AKW-Betreiberin TEPCO versichert, man habe alles im Griff. Nur das hat es zuerst auch nach dem schweren Unglück 2011 geheißen.
Ja, das glaubt hier natürlich niemand mehr. Sobald TEPCO erklärt, alles sei unter Kontrolle, dann fragen natürlich alle, stimmt das wirklich? Es ist auch immer ein bisschen verdächtig, wie schnell diese Erklärung kommt. Das Kraftwerksgelände ist riesengroß, teilweise gar nicht für Menschen zugänglich. Wie kann man da behaupten, dass es keine Schäden gegeben hat, die irgendwelche Gefahren bedeuten? Das finde ich einfach schon ein bisschen frech. Insofern sind die Zweifel wohl angebracht.
Für die kommenden Tage warnen die Behörden vor weiteren Nachbeben. Wird die Bevölkerung besonders darauf vorbereitet?
Das heutige Beben wurde von der zuständigen Behörde als ein Nachbeben des Jahrhundertsbebens vor 5 Jahren eingestuft und auch gleich gewarnt, dass innerhalb der nächsten 7 Tage ein weiteres Nachbeben ähnlicher Stärke kommen könnte. Aber wir dürfen nicht vergessen, entlang dieser Küste sind ja viele Orte zerstört worden vor 5 Jahren und gar nicht wieder aufgebaut worden. Das heißt, die Zahl der Bewohner, die nahe an der Küste wohnt und direkt gefährdet wäre durch einen neuen Tsunami, ist ja viel kleiner als vor 5 Jahren. Insofern war die Zahl der Betroffenen diesmal natürlich wesentlich kleiner.
Sagt Martin Fritz, er ist Journalist in Tokio. Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Noch ist der IS im Nordirak nicht besiegt. Trotzdem, die Kurden sind in Aufbruchstimmung.
Zum ersten Mal kamen wir in die Medien rein. Und wir sind jetzt halt ein bekanntes, populäres Volk. Die schätzen unsere Kämpfer und wir schätzen die auch.
Stimmen aus Erbil. Und kurz vor eins, der knallharte Konservative mit der guten Laune.
I'm a conservative, but I'm not in a bad mood about it.
Mike Pence, Donald Trumps Vize und die Rolle, die er künftig spielen wird. Zuerst Armut. Wer an Armut denkt, sieht vielleicht Bilder vor sich von Menschen, die hungern, die in erbärmlichen Verhältnissen leben, in afrikanischen oder asiatischen Ländern zum Beispiel. Hier bei uns mag Armut ein anderes Gesicht haben. Doch es gibt sie auch. Rund eine halbe Million Menschen in der Schweiz hat Mühe, über die Runden zu kommen. Was das bedeutet, in der reichen Schweiz arm zu sein? Betroffene haben Christian von Burg aus ihrem Alltag erzählt.
Einmal hatte ihr jüngster Sohn Löcher in den Schuhen, erzählt Gabi Feldhaus aus dem Thurgau.
Und dann habe ich gefunden, ja gut, sie haben einmal nur ein paar Schuhe, dann kaufst du eins für 60 Franken, da ist dann nicht zu viel. Und der Sohn macht, Mami, die Schuhe musst du nicht kaufen, die sind zu teuer. Und das tut weh. Wenn man dann spürt, auch die Kinder wissen genau, was los ist.
Unterdessen sind die drei Kinder der fast 60-jährigen Frau ausgezogen. Arm ist sie geblieben. Ihr Mann leidet unter Spätfolgen der Kinderlähmung. Sie bezieht aus medizinischen und psychischen Gründen Geld von der Invalidenversicherung. Zieht man von dem Geld, das sie bekommen, die Wohnkosten und die Krankenkasse ab, bleiben ihr und ihrem Mann zusammen pro Woche 150 Franken. Damit kann man leben, sagt Feldhaus.
Wir haben nicht die gleiche Armut wie in Afrika. Das sage ich auch, da stehe ich dazu. Ich sage einmal, wir haben die soziale Armut.
Keine Zeitung, nicht ins Theater, nicht mitreden können. Das sei der Fluch. Sozial lande man so schnell in einer Ecke, sagt Feldhaus. Auch bei den Vereinen sei es schwierig. Sie gehe da zwar gerne hin.
Aber dann gibt es einmal Gruppen, die Ausflüge machen. Und du musst einfach sagen, tut mir leid, ich kann nicht mitkommen, ich habe das Geld nicht.
Das zu sagen, kostet Überwindung. Denn die Außenwelt reagiere oft irritiert oder verletzend. Arm werde gleichgesetzt mit dumm. Direkt sage das zwar niemand so, sagt Feldhaus, aber
man gehört zu den Tönen raus.
Auch Markus Christen aus Basel weiß, was es heißt, mit wenig Geld zu leben. Der ehemalige Schriftsetzer und Lastwagenchauffeur wurde nach einem Unfall arbeitslos und lebte 3,5 Jahre von der Sozialhilfe. Jetzt macht er soziale Stadtrundgänge des Vereins Surprise. Und es ist ihm ein Anliegen geworden, auf die Armut aufmerksam zu machen.
Weil in der Schweiz ist Armut nach wie vor das Thema, das man so am Rand behandelt. So ein Kongress, wie heute hier stattfindet, habe ich gar nicht gewusst, dass es so Sachen gibt.
Er erlebt täglich, wie viele Arme versuchen, ihre Armut zu kaschieren.
Der Obdachlose, der mit den zwei vollen Taschen durch die Gegend rennt, ist die Ausnahme.
Die meisten versuchten, sich gut zu kleiden, um möglichst nicht aufzufallen. Jeder habe wieder andere Tricks. Gerade die Männer versuchten, den Schein so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, als gingen sie zur Arbeit.
Ich kenne zum Beispiel einen Fall, der hat sich das Tarifabo gekauft, damit er den ganzen Tag im Tramli in der Gegend umeinander kutschieren und so nicht auffällt.
Übertrieben sei dieser Aufwand nicht, sagt Christen. Denn viele fürchteten sich zu Recht, dem Umfeld die Wahrheit zu erzählen.
Es hat auch Konsequenzen. Ich weiss jetzt ein aktuelles Beispiel, einer, der vor einem halben Jahr ausgesteuert worden ist. In der Zwischenzeit, innerhalb von dem halben Jahr, hat die Hälfte von seinem Freundes- und Kollegenkreis verloren.
Verloren, weil sie nichts mehr mit einem Verlierer zu tun haben wollten. Christen betont, er selber habe dank seines neuen Engagements den Tritt wieder gefunden. Auch finanziell kommt er, dank seiner Frau, wieder ohne Unterstützung des Staates über die Runden. Aber Armut in der Schweiz, die gäbe es. Wegschauen nütze nichts.
Der Bericht von Christian von Burg. wie Politik und Gesellschaft Armut verhindern wollen, welche Wege es gibt, um aus ihr herauszufinden. Darüber reden wir um eins. Gast im Tagesgespräch ist Peter Gomm, Präsident der Sozialdirektorenkonferenz. Hat sich ein Mann in der Türkei sexuell an einem Mädchen vergriffen, sollte er unter Umständen ohne Strafe davonkommen, wenn er das Opfer heiratet. So hat es die türkische Regierung vorgesehen, das Parlament hat das Gesetz in einer ersten Lesung gebilligt. Doch das umstrittene Gesetz löste eine Welle der Entrüstung aus, Proteste auf den Straßen, Unterschriftensammlungen. Das Gesetz sei eine Art Amnestie für Sexualstraftäter und es öffne Tür und Tor für Ehen mit Kindern. Nun will die Regierung Erdogan noch einmal über die Bücher gehen. Irene Meyer von der SRF Auslandredaktion. Warum beugt sich Präsident Erdogan in diesem Fall dem öffentlichen Druck?
Man könnte auf den ersten Blick meinen, die Demonstrationen, die heftige Kritik der Opposition hätten ihn zum Rückzug dieses Gesetzentwurfs gebracht. Aber man weiß, dass Präsident Erdogan unterdessen immun ist gegen Kritik von außen. Offenbar aber ist nun Kritik in der Regierungspartei AKP selber laut geworden und noch wahrscheinlicher war es seine Tochter Sümeyye, die ihn beeinflusst hat. Sümeyye Erdogan ist Vorsitzende des islamisch-konservativen Frauenverbandes KADEM und sonst ist sie durchwegs mit ihrem Vater einig, aber in diesem Fall soll sie Erdogan widersprochen haben.
Die Opposition soll ja auch Änderungsvorschläge einbringen können. Wie ernst ist denn das zu nehmen?
Es ist nicht zu erwarten, dass jetzt ausgerechnet die Opposition so etwas wie Mitsprache erhalten wird. Vielmehr wurde der Justizminister aufgefordert, das Gespräch mit der Frauenorganisation von Sümeyye Erdogan zu suchen und das Gesetz so nachzubessern. Das heißt, die Tochter Erdogan soll da jetzt ganz offiziell mitmischen. Und das heißt auch, dass dieses Gesetz wahrscheinlich sehr bald wieder auf den Tisch kommt.
Ehen mit Kindern unter 18 Jahren sind in der Türkei grundsätzlich verboten. Sind Mädchen in der Türkei genügend vor sexuellen Übergriffen geschützt?
Nein, das sind sie nicht. Die Kinderehe an sich ist in der Türkei für viele etwas ganz Normales, kein Tabu. Allein in den letzten 3 Jahren wurden 135.000 Kinder unter 18 Jahren verheiratet. 95% davon waren Mädchen. In ländlichen Regionen ist die Zahl der Kinderbräute besonders hoch. Viele dieser Mädchen werden laut Frauenorganisationen sexuell missbraucht und vergewaltigt und müssen dann ihren Vergewaltiger heiraten, um der sogenannten Ehre willen. Also das heißt, das ist schon Realität. Frauenrechtsorganisationen, die in der Türkei traditionell sehr stark und sehr kämpferisch sind, versuchen alles, aber es ist sehr schwer in dieser patriarchalen Gesellschaft mit dieser Regierung, dem Einhalt zu gebieten. Es ist aber bemerkenswert und das ist wichtig in diesem Zusammenhang, dass Erdogan selber zu Beginn seiner Amtszeit die Rechte der Frauen durchaus gestärkt hat. Auf dem Papier in der Verfassung. Verfassungsrechtlich sind die Frauen in der Türkei weitgehend gleichberechtigt.
Inzwischen allerdings ist Erdogan bekannt für sein konservatives Rollenbild. Kann man sagen, Irene Meyer, er arbeitet darauf hin, dass Mädchen und Frauen den Männern unterstellt sind, an den Herd gehören?
Ja, ganz klar. Das sagt er ungefragt immer wieder. Er hält die Gleichberechtigung von Frau und Mann für etwas Widernatürliches. Er verlangt von den Frauen, dass sie 5 Kinder gebären, dass sie den Sinn ihres Lebens in der Mutterschaft finden. Oder er sagt, was hat eine Frau nachts auf der Straße zu suchen? Einer seiner Minister hat gesagt, die Frauen sollen in der Öffentlichkeit nicht laut lachen. Dies alles beschreibt die heutige Politik in der Türkei gegen die Frauen und ihre Freiheit und Rechte.
Danke für diese Einschätzungen, Irene Meyer. In 11 Minuten ist es 1. Seit einem Monat versuchen die irakische Armee und kurdische Peshmerga-Kämpfer, die Stadt Mosul im Nordirak vom IS zu befreien. Doch die Stadt ist immer noch umkämpft. Unklar ist auch, wie es nach dem Terrorkalifat des IS weitergehen soll. Welche politische Ordnung soll es im komplizierten Vielvölkergemisch im Norden des Irak geben? Einzig die Kurden haben schon genaue Vorstellungen. Sie möchten ihre eigene Autonomie weiter ausbauen, reden sogar von einem unabhängigen kurdischen Staat im Nordirak. Philipp Scholkmann mit Eindrücken aus Erbil, der Hauptstadt der kurdischen Autonomiezone.
Im Kwafer Salaman der Iskandstraße wird Deutsch gesprochen an diesem Morgen.
Es gibt wieder ein bisschen Bewegung, allgemein der ganze Markt.
Sinan stammt aus Aachen. Er sitzt im Frisierstuhl und glaubt, die ersten Vorboten einer wirtschaftlichen Erholung zu erkennen, zum Beispiel bei den Häuserpreisen.
Das merkt man schon seit ein paar Wochen, ja.
Als der junge Bauunternehmer vor 4 Jahren zurück in die kurdische Heimat seiner Eltern kam, war hier noch Ölboom. Die Glaspaläste in Erbil schossen in die Höhe. Das war vor dem Sturm der Dschihadisten durch die sunnitische Nachbarprovinz. Kann das autonome Kurdistan bald wieder an diese optimistischen Jahre anknüpfen? Mashir, der Coiffeur, bleibt skeptischer als sein Kunde, möchte erst mal abwarten, noch herrscht Krise. Einen Gewinn hätten die letzten 2 Jahre aber auf jeden Fall gebracht, sagt Sinan.
Okay, die Kurden haben viel verloren jetzt durch den Krieg, ja, mit dem IS. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, zum ersten Mal, dieses kleine Volk hier im Nordirak, kamen wir in die Medien rein. Wir sind jetzt halt ein bekanntes, populäres Volk, die schätzen unsere Kämpfer und wir schätzen die auch.
Die Peschmerga, die sich entschlossen den arabischen Extremisten in den Weg stellen. Die kurdischen Kämpfer werden in Erbil auf Plakaten gepriesen, besungen auch im Radio auf der Fahrt durch die Stadt. In der Erbiler Zentrale der Partei KDP möchte Aras Khoshnau aus dem neuen guten Ruf politisches Kapital schlagen.
Maybe it's the best time during the history. This situations.
Eine so günstige Konstellation komme vielleicht nie wieder. Es sei der Moment, die Unabhängigkeit auszurufen. Warum nicht schon nächstes Jahr, sagt der Erbiler Parteipolitiker. Schon jetzt weht die kurdische, nicht die irakische Fahne über der Zitadelle der Stadt. Die junge Generation lernt Arabisch nur noch als Fremdsprache. In den Straßen regeln kurdische Polizisten den Verkehr, am Flughafen drücken kurdische Grenzbeamte, kurdische Stempel in den Pass. Man braucht kein irakisches Visum mehr für einen Besuch in diesem Teil Iraks. Warum also den Weg nicht zu Ende gehen? Dass es im Kurdengebiet eine Mehrheit für einen eigenen kurdischen Staat gibt, steht außer Frage. Doch die Autonomiezone hat mächtige Nachbarn, die Türkei und Iran. Sie verhalten sich widersprüchlich. Zu Hause unterdrücken sie die Ambitionen der eigenen kurdischen Bevölkerungsteile. Hier in Nordirak unterstützen sie die Kurden. Doch bis zu welchem Punkt?
You have to do.
Manchmal muss man einfach etwas wagen, aber natürlich im Dialog, relativiert Khoshnau von der KDP. Sein Chef, Massoud Barzani, der Präsident der Autonomiezone, spricht in regelmäßigen Abständen von einem Referendum über die Unabhängigkeit. Bis jetzt blieb es bei der Ankündigung. Es gibt neben der KDP eine zweite große traditionelle Partei im nordirakischen Kurdengebiet, die PUK. Die beiden mögen sich nicht, aber raufen sich immer wieder zusammen, um die Autonomie nicht zu gefährden. Adnan Mufti ist ein Spitzenpolitiker dieser PUK. Er war Parlamentspräsident und er winkt ab.
No, it's not a question for now.
Die Unabhängigkeit ist nicht für jetzt. Sie ist ein Plan für die Zukunft, steht am Ende eines langen politischen Prozesses, sagt er. Aber auch Mufti glaubt, dass die politische Ausgangslage besser geworden ist für die Kurden in Irak. Vieles werde neu ausgehandelt werden und die Kurden befänden sich dabei in der Position der Stärke. Zum Beispiel im Kräftemessen um die sogenannten umstrittenen Gebiete. Die Peschmerga stellten sich nicht nur entschlossen den Dschihadisten in den Weg, sie nutzten den Kampf auch, um in Gebiete außerhalb der Autonomiezone vorzurücken. Die Kurden betrachten auch diese Gebiete als kurdisch, stutzende Dörfer und Kleinstädtchen, aber auch die Großstadt Kirkuk, das Zentrum der nordirakischen Ölproduktion.
It's celebrated by the blood of Peshmergas.
Wir haben die Gebiete mit dem Blut der Peschmerga befreit und geschützt vor den Extremisten. Völlig ausgeschlossen, dass wir sie wieder hergeben, sagt Khoshnau und sagt auch Mufti. In diesem Punkt sind sich die beiden politischen Lager einig. In den umstrittenen Gebieten aber wohnen nicht nur Kurden, sondern auch Turkmenen und Araber. Die meisten aber seien von Saddam Hussein erst dort angesiedelt worden, argumentieren die Kurden. Bagdad protestiert. Es kam schon zu Scharmützeln mit schiitischen Milizen. Droht da der nächste irakische Krieg? In Erbil spricht man von Dialog, hofft auf die Einsicht eines geschwächten und mit sich selbst beschäftigten irakischen Zentralstaats. Doch Aras Khoshnau sagt im gleichen Atemzug:
Yesterday, when we talked about the area that...
Der große Unterschied zu früher ist, jetzt stehen unsere Truppen tatsächlich dort. Das ändert natürlich die Grundlage jedes Dialogs.
Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann mit seiner Reportage aus dem nordirakischen Erbil hier im Rendezvous. Im Team des designierten US-Präsidenten Trump wird Vizepräsident Mike Pence eine wichtige Rolle spielen. Als Chef der Übergangsorganisation nimmt Pence nämlich Einfluss auf die Zusammensetzung der neuen Regierung, also darauf, wer welchen Posten bekommen wird, nach dem Motto «Alles, was rechts ist». Pence ist wichtig für Trump, denn er stellt für ihn die Verbindung zum Kongress her, zum Establishment. Aber auch Pence ist jemand, der als Tea-Party-Mann genau dieses Establishment in Frage stellt. Eine nicht so leicht fassbare Persönlichkeit also, dieser Mike Pence. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Mike Pence ist ein Mann mit einem freundlichen Gesicht und sanfter Manier. Seine Ansichten sind aber stramm konservativ.
I'm a conservative, but I'm not in a bad mood about it.
Ich bin ein Konservativer, aber ohne schlechte Laune, pflegte Pence früher in seiner Radiotalkshow zu sagen. Der Gouverneur des US-Bundesstaates Indiana kämpft gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, gegen Abtreibung und er setzt sich dafür ein, dass der Staatsapparat in Washington deutlich verkleinert wird. Trump hat den religiösen Politiker als Vizekandidaten erkoren, um die Stimmen der konservativen und evangelischen Wählerinnen und Wähler zu gewinnen. Diese trauten dem Immobilienmogul nicht über den Weg, da er dreimal geheiratet und mehrmals die Partei gewechselt hat. Schon im ersten gemeinsamen Interview aber wurde klar, wer das Sagen hat. Trump fiel Pence mehrmals ins Wort, sogar als dieser ihn lobte.
He speaks from his heart. And,
I speak from my heart and my brain, just so we understand.
Trump spreche aus seinem Herzen, meinte Pence. Nein, auch aus seinem Gehirn, korrigierte ihn Trump. Unterwürfig ließ sich Pence das gefallen. Er hatte es während der Kampagne nicht einfach. Nachdem das Video publiziert worden war, in dem Trump damit prahlt, dass er Frauen begrapschen kann, sagte Pence seine Kampagnenauftritte vorübergehend ab. Aber er distanzierte sich nie vom polternden Milliardär. Mike Pence ist ein großes Risiko eingegangen, indem er sein politisches Schicksal mit dem von Trump verbunden hat. Doch sein Kalkül ist aufgegangen. Weil Donald Trump Menschen, die zu ihm stehen, zu belohnen pflegt, hat er Pence zum Chef seines Übergangsteams gemacht. Dieses empfängt nun Kandidaten für Ministerposten. Trump-Kritiker Mitt Romney wird offenbar als Außenminister in Betracht gezogen. Pence wollte aber gegenüber Fox News nichts sagen.
Stay tuned as the president-elect works through all of those decisions.
Bleiben Sie dran, meint er. Der gewählte Präsident werde diese Entscheidungen fällen. Trump selber ließ keinen Zweifel daran. Ich bin der Einzige, der die Finalisten kennt, twitterte er. Es gibt Spekulationen, wonach Pence die eigentliche Regierungsführung übernehmen und Trump lediglich das Schaulaufen absolvieren werde. Darauf angesprochen, sagt der angehende US-Vizepräsident.
Well, let me be very clear. President-elect Donald Trump will be the one leading the Trump administration and I'll be providing a supporting role.
Trump werde die Regierung führen, er, Pence, werde unterstützend wirken. Lediglich eine Nebenrolle wird Pence allerdings nicht spielen. In vielen Fragen wird Donald Trump mit dem Kongress arbeiten müssen. Dazu braucht der Politneuling seinen Vize, der jahrelang als Abgeordneter im Repräsentantenhaus geamtet hat und von der Parteileitung der Republikaner geschätzt wird. Mike Pence wird der Mittelsmann sein, im Dienste seines Meisters, Donald Trump.
USA-Korrespondentin Priscilla Imboden auf den Spuren von Mike Pence. Kurz vor eins. Was heißt es, arm zu sein in der reichen Schweiz und welche Möglichkeiten gibt es, um der Armut zu entkommen? Darüber reden wir gleich im ersten und vierten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Andrea Abbühl.
Wegen häuslicher Gewalt musste die Polizei letztes Jahr in der Schweiz täglich 40 Mal ausrücken, insgesamt 14.000 Mal. 36 Menschen wurden bei häuslicher Gewalt getötet, davon waren 8 Kinder im Vorschulalter. Ein Militärfahrzeug ist heute Morgen in Schwyz verunfallt. Mehrere Personen wurden verletzt, wie die Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt. Es seien Ambulanzen und ein Helikopter im Einsatz. In Ägypten hat das höchste Gericht die lebenslange Haftstrafe gegen den ehemaligen Präsidenten Mohamed Mursi aufgehoben, nachdem es vor einer Woche bereits das Todesurteil annulliert hatte. Nun muss der Prozess wegen Spionage neu aufgerollt werden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.